5. Mose 18. 5. Mose 18. Der Herr Jesus hat uns ja den Mose und seine Schriften wichtig gemacht. Kriegen wir zusammen die Stellen, wo Jesus auf Mose hingewiesen hat. Johannes 5, wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Oder Sie wissen, beim reichen Mann und armen Lazarus, wo der reiche Mann aus der Hölle sagt, schick doch einen, der von Toten auferstehende Lazarus, dann glauben meine 5 Brüder. Und Jesus sagt, sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie den nicht glauben, dann glauben sie auch jemanden nicht, der von Toten aufersteht. Also Mose, wichtig. Und Zentralstelle, als der auferstandene Jesus mit den Emmaus-Jüngern redet, sagen die, wir dachten, er würde Israel erlösen. Sind wir beim Stichwort wieder von heute Morgen, nicht? Aber unsere Oberen haben ihn genommen und heute ist der dritte Tag und heute Morgen sind so ein paar verrückte Frauen gekommen, die sagen, das Grab, also verrückt steht nicht drin, aber so haben sie es gemeint. Aber das Grab sei leer, aber auf Frauen kann ich sowieso nicht geben. Ein paar von uns sind auch hingelaufen, es war wirklich leer. Und da sagt Jesus, wenn er Schwäbisch gesprochen hätte, gesagt, oh ihr dumme Kerle, ihr Toren mit eurem trägen Herzen, begreift ihr denn nicht, welche Schneisen schon im Alten Testament geschlagen sind auf Jesus hin, auf den Christus? Musste nicht der Christus leiden, wenn er in die Herrlichkeit eingehen wollte? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und den Psalmen und legte ihnen aus, so musste es geschehen. Also Jesus hat Mose ernst genommen. Die Schriften, die Bücher 5. Buch Mose, Genesis, Exodus und so weiter, 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15, diesen in meisten Bibelausgaben dick gedruckten Vers wollen wir lesen. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Da müssen wir jetzt eine Zeit lang stehen bleiben bei diesem Vers und einiges dazu bedenken. In der Begegnung mit dem Islam, als ich noch jung und schön war, der Islam war eine Sache, die im Erdkundebuch auf den letzten Anhangseiten stand, nicht? Dass das mal so eine Religion werden würde, die in unserem Land da ist, die Moscheen baut, hätte man sich nicht vorstellen können. Ich weiß noch mal, bei einer Allianzgebetswoche, ich war ein ganz kleiner Kerl, wie neben mir so ein Baptistenprediger saß, die erkannte man immer dran, dass sie sehr schön hochdeutsch reden konnten, nicht? Der hat im Gebet gesagt, Herr, bewahre uns auch vor dem Islam. Ich habe immer gedacht, sei ein Brise oder sowas, gell? Heute weiß jedes Kind, was der Islam ist, gell? Damals wusste ich es nicht. Aktuell geworden. Der Islam. Der beruft sich auch auf dieses Wort, das schon Mose gesagt hat, Gott wird einen Propheten erwecken. Ja, Jesus war auch ein Prophet, der Prophet Isa und die alttestamentlichen Propheten auch. Aber der Letzte war natürlich Mohammed. Und viele treuen Leute, fast hätte ich gesagt treu doof, aber sage ich nicht, treuen Leute, auch Christen sagen, ja, das stimmt ja. Der Letzte. Und sie denken nach der Logik, ich weiß nicht, ob es auch anderswo das Sprichwort gibt, Schwäbisch, zletzt kommt's best. Am Schluss kommt das Beste. Das ist doch keine Logik. Der letzte Fußballtrainer vom VfB ist nicht der Beste, garantiert nicht. Und ob der letzte Bundeskanzler, den wir gerade haben, der Beste ist, ich möchte keinen Streit mit anfangen hier, aber nehmen Sie ein anderes politisches Beispiel, Hitler war der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik und damit der Totengräber der Weimarer Republik. Der Letzte ist nicht immer der Beste. Der Letzte kann auch der totale Verfälscher sein. Und wenn im Islam gesagt wird, Jesus ist ein Prophet, aber nicht der Gottessohn, dann können ein paar Christen, die sich in der Bibel nicht auskennen, das Spielchen mitmachen und werden viele verführen. Aber Jesus hat gesagt, sie sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Ganz schlicht. Jesus macht dieses Spielchen nicht mit, dass man ihn irgendwo einstellt als Propheten Isa und der höchste aller Propheten ist dann der Mohammed. Nein, nein. Wer den Sohn nicht ehrt, wer den Gottessohn Jesus ablehnt, der hat auch mit dem Allah nichts zu tun, mit dem höchsten Gott. Also es geht mir heute Mittag mehr um Jesus Christus, um den Sohn Gottes als um Allah oder Mohammed. Bloß, dass das klar ist. Aber es ist heute in der Christenheit nicht mehr selbstverständlich. Im Jahr 78 war der schwäbische Posaunendienst nach Indien eingeladen. Der indische CVJM hat festgestellt, in Indien liebt man Blasmusik und das wäre doch ganz toll, wenn die Christen aus Württemberg unseren Indern auch beibringen können, dass man im YMCA, im CVJM, Blasmusik aufbauen kann. Die soll mal kommen, uns als Appetizer Mut machen, Appetit wecken. Und so haben wir eine wunderbare Reise durch Indien gemacht mit dem Generalsekretär, dem damaligen des CVJM. Und unsere Freunde im schwäbischen Posaunendienst haben gesagt, hinein in die Religiosität. Wir haben diese Tempel in Madurai gesehen, Bombay, diese Türme des Schweigens und wir haben die verschiedenen Religionen, das Schreien in Sanat der buddhistischen Mönche gehört. Und alle haben gesagt, es ist die eine Gottheit hinter allen Religionen. Und da haben unsere Freunde gesagt, Rolf, wir spielen lauter Jesuslieder, Bachchoräle, und du erzählst den Leuten, wer Jesus ist. Jesus ist gekommen und Jesus Christus herrscht als König und ihr vom Posaunentag erzählt. Und schon am dritten Konzert nimmt mich der indische Generalsekretär auf die Seite, so ein kleiner Mann, und legt mir einen Arm, versucht um die Schulter zu legen, ganz freundschaftlich, und sagt, Ralph, please put it down to God. Lass doch bei Gott bewenden. Und sag's nicht dauernd von Jesus. Es gibt Ärger, wir haben Hindus hier und Moslem. Gott ist okay, gell, das kann jeder seinen Gott sich vorstellen. Put it down to God. Das war mir damals exotisch, dass ein Generalsekretär eines christlichen Vereins junger Männer, Young Men Christian Association, sagt, das Christus lassen wir lieber weg. Inzwischen ist das hier in unserem Heimatland gang und gäbe geworden. Mein Sohn war in einer Gemeinde, die aktiv war mit Basaren, große Opfer, Mitarbeiter, Besuchsdienste. Eines Tages kommt eine Kirchengemeinderätin und sagt, also Herr Schäffbuch, ist ja ganz schön, wegen der Russlanddeutschen in unserer Gemeinde, wenn sie so oft von Jesus reden. Aber Gott genügt doch. Lassen Sie das viele Jesus weg. Dass in einer christlichen Kirche, in der Christenheit, weiß man nicht mehr, wie wichtig Jesus Christus ist, schämt sich des Namensgebers. Wenn man den Leuten sagen würde, du bist nicht mehr christlich, dann sagt, Entschuldigung, ich bin christlich. Meine Kinder anständig erzogen, gell? Die wissen schon gar nicht mehr, was Christusart ist, Christuszugehörigkeit. Put it down to God. Da haben dann die anderen Religionen leichtes Spiel mit uns, weil man sagt, die sind doch auch fromm. Und wie die Muslime Almosen geben, das ist doch toll, Geld, fast nur mehr als Brot für die Welt, oder? Das ist doch prima. Hütet euch, dass euch nicht jemand verführe. Wie ist denn das mit dem Propheten, der kommen soll, den Mose angekündigt hat? Israel wartet bis heute auf diesen Propheten. Und zwar, die orthodoxen Juden richten sich nach den Vorstellungen des großen Rabbi Maimonides, der so um 1200 gelebt hat und der im Judentum die entscheidenden Weichen gestellt hat, großartig. Und er hat gesagt, ein wahrer Prophet weist sich nicht so sehr durch Wunder aus, sondern er sondert sich ab, durch seine Heiligkeit weist er sich aus. Von Angesicht zu Angesicht redet er mit Gott, und auf diesen großen Propheten wie Mose warten wir noch. In Israel wartet man darauf. Der jetzt schon mehrfach erwähnte Professor Michel hat mal erzählt, er bekommt aus Israel, aus einer befreundeten Familie, eine Geburtsanzeige geschickt, eines Söhnleins, und da stand bloß mit Handschrift draufgeschrieben, vielleicht ist er es. Jede fromme israelitische Familie wartet drauf, wenn ein Bub geboren wird, ein Sohn, vielleicht ist er der Kommende. In Israel wartet man. Im Islam blickt man drauf zurück und sagt, er ist gekommen, der Prophet wie Mose. Und man hat dann ein paar Belege und sagt, Mohammed war wie Mose ein Hirte. Mose war da in Midian, am Horeb, Hirte, auch Mohammed. Wie Mose musste Mohammed selbst von seinen Verwandten fliehen. Wie Mose hat auch Mohammed von seinem Schwiegervater Hilfe bekommen. Und wie Mose in Midian lebte, so lebte Mohammed in Medina. Das war für uns nicht überzeugend, aber in der arabischen und hebräischen Sprache, wo bloß Konsonanten gelten, ist es so ähnlich, gell? Jetzt haben manche Christen das Spielchen auch getrieben, haben gesagt, nein, dann ist also Jesus der Prophet, der hat, wie Mose vom Sinai gelehrt hat, hat Jesus bei der Bergpredigt vom Berg gelehrt. Wie der Mose die Fluten des Roten Meers geteilt hat, hat Jesus auch beim Sturm auf dem Meer die Fluten besänftigt. Wie der Mose hineingeritten ist nach Ägypten zur Befreiung, so ist Jesus auf dem Esel eingeritten nach Jerusalem. Das ist doch nicht der Hauptpunkt, dass man dies Spielchen treibt, dass man einige Vergleiche findet. Lassen Sie sich auf das nie ein, wenn jemand bei Ihnen in der Volkshochschule sagt, es ist alles so ähnlich. So, wir wollen uns an die Bibel halten. Wie haben es denn die ersten Christen gehalten? Wir schlagen auf Apostelgeschichte 3. Tut mir leid, dass ich heute Mittag schwere Kost für Sie habe, aber die Bibel ist immer schwere Kost, gell? Das ist so. Hartes Brot. Apostelgeschichte 3. Ich erzähle nachher wieder ein Geschichtchen, dann wird's wieder besser. Also, Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes haben an der schönen Tür des Tempels jenen Gelähmten geheilt, der von Geburt an bettelnder, gelähmter war. Im Namen des Jesus Christus von Nazareth, steh auf. Wir haben gestern Abend davon gesprochen, dass der Petrus immer Wert drauf gelegt hat, auf diesen eigentlichen Schmähnamen, Nazarener, den ihr verachtet, da aus dem letzten Winkel von Galiläa. Forsche. Heißt einmal, Forsche, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Nicht? Doch der Jesus von Nazareth. Ja, wie kommst du drauf? Jetzt gehen gleich auf Vers 22. Mose hat gesagt, Klammer auf, 5. Mose 18, Vers 15, Klammer zu, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er euch sagen wird. Und jetzt machen wir einen Riesensprung zu Vers 26. Für euch zuerst, primär, in erster Linie, hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Jesus ist als der Prophet wie Mose bestätigt worden durch die Auferweckung. Nicht, dass er wie auf dem Esel eingeritten ist, wie der Mose nach Ägypten. Oder dass die Fluten geteilt hat. Zum einen Propheten wie Mose wird der Herr erwecken. Und dieser Jesus ist von Gott erweckt worden. Liebe Brüder, wir müssen erstmal wieder begreifen, was die Auferweckung Jesu bedeutet. Nicht bloß, dass auch wir einmal aus dem Tod gerufen werden. Das ist schön, ja. Nein, Gott hat diesen Jesus, von dem Israel gesagt hat, weg mit ihm. Wenn wir auf einen verzichten können, dann auf den, weg mit ihm. Den hat Gott erweckt, was er mit keinem Goethe, mit keinem Schiller bedauerlicherweise getan hat, was er mit keinem Sauerbruch getan hat, mit keinem Heisenberg, auf die konnte Gott alle verzichten. Mahatma Gandhi, der hätte unsere Welt zum Frieden führen können, die verzichtet Gott, die können sterben, vergehen. Aber den einen braucht die Welt, den einen braucht ihr, den einen brauche ich. Einzigartig. Müsste eigentlich in einer Welt, da wir tot verfallen sind, sagen wir so, makaber, tot, sicher. Kann ich sagen, was bedeutet, wenn man so vor dem Sterben steht, nicht? In ein paar Jahren sind nicht mehr viel von uns da. Wir freuen uns über die junge Generation, die wird noch da sein, aber von uns Älteren werden viele nicht mehr da sein, todsicher. Und da hat Gott einen herausgestellt. Und wir todverfallenen Leute müssten es eigentlich begreifen, was das bedeutet. Einer ist befreit vom Sterben. Der lebt, regiert. Paulus sagt, Römer 10, das Entscheidende des Christenglaubens ist, dass man glaubt, der lebt und ruft ihn an, die den Namen des Herrn Jesus anrufen. Da steht das ganze Christsein drin. Nicht, dass wir morgens einen langen Wunschzettel an Herrn Jesus schicken, was wir alles wünschen, sondern Jesus, dass du da bist, vielen Dank, Amen. Das ist eigentlich das herrlichste Morgengebet. Bei jedem schwierigen Telefongespräch, wo wir merken, dass wir an die Ende unseres Verstandes kommen, Jesus, sei doch du da, dieser Schrei. Du, ich gehöre doch zu dir, um deiner Ehre willen. Die Auferweckung Jesu, wir können es in unserem kurzen, so rasch dahinfliegenden Leben gar nicht ausschöpfen, was das bedeutet. Der lebendige Jesus, für uns, euch zuvorderst, hat Gott diesen Jesus auferweckt. Da hat Gott wahrgemacht, das ist der verheißene Prophet wie Mose. Der Auferstehung vorausgegangen war schon einmal ein Hinweis Gottes, der ist's, nämlich bei der Verklärung Jesu. Als die Stimme aus der Welt Gottes kam, dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, den sollt ihr hören. Die kürzeste Ordinationsansprache, die ich je erlebt habe. Durfte als Dekan und später als Prälat, durfte ich falsch, ich musste. Bei vielen Amtseinsetzungen dabei sein. Die Amtseinsetzungen von Pfarrern, Dekanen und so ähnlich wird nur noch übertroffen durch die Amtseinsetzung von Oberbürgermeistern, Landräten und Ähnlichem. Endlose Ansprachen. Und die sind besonders schlimm, die sagen, die Grußworte seien eine moderne Form der Christenverfolgung, aber ich will noch kurz einige Gedanken sagen. Als Gott seinen Sohn einsetzte zum Weg ans Kreuz als der Erlöser, hat das 20 Sekunden gedauert. Dies ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, den sollt ihr hören. Und zwar in drei Bibelzitate. Psalm 2, dies ist mein Sohn. Jesaja, mein Knecht, an dem ich wohlgefallen habe. 5. Mose 18, der Prophet, den sollt ihr hören. Hören. Deshalb war es so wichtig, am ersten Abend haben wir gesprochen, Jesus, der treue Zeuge, wir sollen auf die Worte Jesu achten. Nicht bloß an die Bibel und so. Ganz besonders die Worte Jesu. Hören, was er uns zu sagen hat. Was er uns aus der Welt Gottes geoffenbart hat. Wenn uns klar ist, diese außerordentliche Stellung Jesu, können wir auch darüber nachdenken, was das bedeutet. Der Prophet wie Mose. Dass überhaupt schon damals, als Mose dieses Wort gesagt hat, er den Titel Prophet genommen hat, einen Propheten wie mich. Er hätte ja auch sagen können, ein Befreier wie mich, ein Erlöser wie mich, ein Fürbitter wie mich, ein Wundertäter wie mich. Entscheidend war der Prophet. Und er hat damit das Wort vom Propheten herausgehoben, befreit von all dem, was wir sonst assoziieren mit dem Titel des Propheten als Wetterprophet oder als Kaffeesatzleser oder das rein auf das Zukünftige beschränkt ist. Der Prophet weckt die Gewissen, das hat der Mose gemacht, zu allen Zeiten. Ich habe euch diese Worte vom Herrn gegeben, dass ihr sie tut. Und ihr seid ungehorsam gewesen, ihr werdet ungehorsam sein, aber der Herr ruft euch und wird euch gnädig sein. Denkt an den Herrn, der euch getragen hat mit Adlersflügeln, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Gehorcht ihm in allen Wegen. War ein dauerndes Wecken, ein Schütteln Israels. Das ist der Prophet. Nicht, dass man sagt, ich habe prophetische Stimmen gehört. Der Paulus sagt, 1. Korinther 14, ein rechter Gottesdienst erweist sich daran, dass prophetisch ist. Nämlich wie, dass ein Fremder hereinkommt. Nehmen wir mal als Beispiel der Onkel von Karlsruhe. Nicht, weil Karlsruhe was Besonderes ist, aber so, wenn in Schondorf Patenonkel kommt, ist der Onkel von Pforzheim oder von Karlsruhe, der sonst nie in die Kirche geht. Und jetzt zufällig mal in Gottesdienst kommt, weil Konfirmation ist. Wenn dem's Gewissen weckt, so ist das mit Gott. Wenn der nachher kommt zu mir als Pfarrer und sagt, wer hat Ihnen eigentlich was von mir erzählt? Haben da meine Verwandten Ihnen was gesagt, dass ich heute komme? Ich kenne sie überhaupt, ich weiß nicht. Sie haben doch dauernd von mir geredet. Das ist prophetisch. Wenn einem Menschen das Gewissen durch Gott geweckt wird. Und er sagt, da ist ja bei euch Gott. Die wissen mein Leben, dass er auf die Knie fällt und merkt, was bisher in seinem Leben verborgen war, wird aufgedeckt. Das ist prophetisch. Und das hat der Mose praktiziert und gesagt, einen Propheten wie mich, der auch ins fromme Israel hinein sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, dann hat es alles keinen Wert. Der in seine Jüngerschar hinein sagt, wenn des Menschen Sohn kommen wird, dann bin ich froh, dass wenigstens die langen Steinbacher gibt, die sind treu bei mir. Neu, wird er überhaupt Glauben finden auf Erden? Wenige sind auserwählt. Das ist prophetisch. Dass wir uns nie beruhigen können, sagen, ich bin ja dabei. Das nicht heißt, bei Jesus, bei den 10 Brautjungfern, 5 waren klug und 5 waren töricht, aber als der Bräutigam verzog, da sind die Törichten eingeschlafen. Nein, da wurden sie alle müd und schliefen alle ein. Wach auf, der du schläfst, in der Offenbarung. Jesus Wort an seine Gemeinde. Das ist prophetisch. Und so hat der Mose gesagt, ein Prophet wie mich wird der Herr erwecken. Und ich wünsche mir, dass in der Christenheit Gott uns mehr prophetische Gabe schenkt. Gewissenweckend, liebevoll, gewissenweckend zu reden. Alles ein Schlag ins Wasser, wenn unser Gewissen, mein Gewissen nicht geweckt wird. Der Pietismus hat so angefangen mit ganz schlichter Sache. Da hat mal ein Pfarrer in Glems bei Metzingen den Martin dort gefragt, wie können Sie denn Bibel auslegen? Sie haben doch gar nichts studiert. Und der Martin hat gesagt, Herr Pfarrer, wir lesen die Bibel und vergleichen damit unser Leben. Und da bleibt eine große Differenz und über die Differenz reden wir. Das ist prophetisch. Wir reden über die Differenz, was fehlt zum wahren Christsein, was noch Jesus tun kann. Also einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken, so wie die Apostel gemeint haben, auch bei der Stephanusrede wird dieses Zitat aus 5. Mose 18 zitiert, hat in der Christenheit eine ganz große Rolle gespielt. Den sollt ihr hören, einen Propheten. Jetzt können wir sehen, was gemeint ist mit dem Vergleich wie mich. Gehen Sie mal dem nach. Als Israel, Mose war auf dem Berg Horeb, hat mit Gott geredet von Angesicht zu Angesicht. Gott gab ihm die Gebote und kommt zum Volk. Und die haben sich inzwischen einen Götzen gemacht. Und da ist Mose vor Gott niedergefallen. Lieber Gott, vergib ihnen diese Sünde. Weil Gott gesagt hat, ich lege keinen Wert mehr, mit denen hat es doch keinen Wert. Aber ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich fange nochmal mit dir neu an, wie ich einst mit dem Abraham angefangen habe. Da sagt der Mose, dann tilge lieber mich aus dem Buch des Lebens. Lieber Gott, das kannst du nicht. Lieber mach mich kaputt und vergiss mich. Verdamm mich in die letzte Hölle. Aber die lass leben. Das heißt im Psalm, er trat in die Bresche. Gott hat gesagt, lass nur, ich will die Sünde richten, wenn meine Zeit kommt. Wenn der eine Prophet wie Mose kommen wird, der wirklich in die Bresche treten kann, der auch heilig genug ist, in die Bresche zu treten, dessen Stellvertretung angenommen werden kann, wenn meine Zeit kommt. Aber Mose ein Vorbild dessen, der stellvertretend bereit ist, sie lieber austilgen zu lassen, aber dass Menschen, sündig gewordene Menschen leben. Mose, ein Prophet wie Mose, achten Sie mal drauf, wie der Mose verachtet war. Als er mit Prinzenerziehung seinem Volk Israel helfen wollte, als den Ägypter erschlagen hat, haben sie gesagt, möchtest du uns auch erschlagen? Und Mose floh, gell? Und als er wieder zurückkam, im Auftrag Gottes, um zu helfen, hörten sie ihn nicht vor harter Arbeit. Und als er zum Pharao ging, um für Israel einzutreten, haben sie gesagt, jetzt ist alles nur schlimmer geworden wegen dir. Und als sie befreit waren aus der Sklaverei und in der Wüste auf dem Weg zum verheißenen Land, sie murrten gegen Mose und gegen Gott. Jetzt zählen Sie mal zusammen, 2. Buch Mose, 4. Buch Mose, wie oft das heißt, sie murrten gegen Mose, sogar der Aaron. Sogar die Miriam, die Schwester und der Bruder haben gesagt, redet allein Gott durch dich, wir sind doch auch was. Und Mose war ein sehr gedemütigter Mann. Ein Prophet wie Mose, gedemütigt, ausgestoßen, verlassen von den engsten Freunden. Wenn Jesus später einmal sagt, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterland, dann meint er doch solch eine Geschichte wie bei Jesaja und Jeremia, von den eigenen verstoßen, wie bei Mose. Ein Hinweis schon auf den allerverachtetsten und unwertesten voller Schmerzen und Krankheit, Jesaja 53. Ist doch alles bei Mose schon vorgekehrt. Das ist doch das, was der Herr Jesus seinen Jüngern bei Emmaus sagte. Musste nicht Christus leiden. Der Erwählte, der hat eine Bahn wie der Mose, wie der Jeremia. Mit all seinen Auserwählten hat Gott einen ganz merkwürdigen Plan, dass deutlich wird, die Erniedrigten werden erhöht. Ein Prophet wie Mose wird erweckt werden. Als Israel in der verzweifelten Schlacht war von Amalek mit Amalek und Mose bittet fürs Volk. Ich sehe immer noch das Bilderbuch von Schnorr von Karolsfeld, seine Hände ausstreckt und müde wird in der Fürbitte und Aaron und Hur stützen ihm die Arme. Fürbitte fürs Volk, selbst als die Miriam wegen ihrer Gottlosigkeit aussätzig wird und Mose bat für sie. Der fürbittende Mose, der eintritt fürs Volk, obwohl er sagen könnte, ich habe genug, jetzt ist mal Schluss. Der nicht müde wird in der Fürbitte für das Volk, das ihm anvertraut ist. Ein Propheten wie Mose und Jesus spricht, Vater, ich bitte dich für sie, wie wir eins sind, dass sie auch so mit uns eins sind. Ich bitte dich sogar für die, die durch ihr armseliges Wort zum Glauben an mich kommen werden. Vater, erhalte sie in der Wahrheit. Sie sind in der Welt, aber lass sie nicht dem Bösen gehören. Große, hohe priesterliche Gebet, ein Prophet wie Mose. Denken Sie mal dem nach, wie viel schon bei Mose vorgekerbt ist, damit Israel und wir begreifen, sind nicht Zufallserscheinungen bei Jesus, sondern das ist der heilige Plan Gottes, der klare Markierungen, einen gewiesenen Weg hat. Oder ist alles bloß Vorstufe? Wo hat denn Jesus selber gesagt, wie Mose? Johannes 3. Wie im Gespräch mit Nikodemus. Wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, so muss auch des Menschen Sohn, der Meister mit sich selber, und gehen Sie mal dem Geheimnis nach, ist wahrscheinlich nicht bloß Daniel gemeint, sondern dieser eine Menschensohn, der verachtet ist als alle anderen Menschenkinder, Jesaja 52, Schluss, als alle Bene Adam, der einzigartige Ben Adam, der verachtete Menschensohn, der muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, die auf ihn sehen, nicht verloren werden. Es war die Geburtsstunde des rettenden Glaubens, des anschauenden Glaubens. Die in Israel mussten nicht wissen, wie das funktioniert, dass da die Schlange erhöht ist und wer hinsieht, wird gesund, auch wenn er gebissen ist. Die wissen bis heute nicht, wie das technisch gesprochen funktioniert. Aber es ist geschehen. Das Heilszeichen Gottes aufgerichtet, die Schlange, die Gefahr ist vor Gott besiegt. Und wer hinsieht, wird gesund. Und jetzt sagt der Herr Jesus selber im Gespräch mit Nikodemus, so wie damals, so wird auch der Menschensohn erhöht, damit alle, die an ihn glauben, die auf ihn schauen, gerettet werden. Sie werden im Leben das nicht begreifen. In 2000 Jahren hat es kein noch so kluger Theologe geschafft, uns mit der Sühne, Versöhnungslehre zu erklären. Das geht nicht. Also, Entschuldigung, wir haben bloß 1200 Gramm Gehirn und wir können es ja hier bekennen, solange keine Frauen da sind. Frauen haben 1400 Gramm, aber wir sind da ein bisschen benachteiligt, gell? Aber das schafft man auch nicht mit 1400 Gramm. Das sind Gedankengänge, die und jetzt sagt der Paulus, nimm das auf. Den Jesus hat Gott in seinem Blut hingehalten, Römer 3, zum Glauben. Als Martin Luther in Zweifel war, hat ihn sein Seelsorger Staupitz gesagt, er soll mehr Meditation auch mit dem Kruzifixus, mit dem Gekreuzigten machen. Denken Sie mal, wie Thomas A. Kempis, viele Kreuzesmeditationen. Wir sollten viel öfter eigentlich auch, das ist keine okkulte Sache, wenn wir das Kreuz haben, sondern das große Pluszeichen Gottes, das hast du für mich getan, ich nehme es, soll es gelten für mich. Sie dürfen sogar so machen, wie mein Schwiegervater immer in der Seelsorge gesagt hat, du darfst das Zeichen Jesu, das Kreuz, auch wer zeichnerisch nicht begabt ist, kann das, kriegt das noch hin. Und da, wo sonst INRI steht, darfst du RSCH schreiben, deine eigenen Initialen und Datum drunter. Jesus, ich möchte dir gehören. Und alles, was du hast, Vergebung, Liebe, Verständnis soll mir gelten. Wer im Glauben Jesus erblickt, wird gesund. Der rettende Glaube besteht nicht, dass unser Gehirn funktioniert, sondern das Zutrauen, so ist's. Ein Prophet wie Mose, Jesus hat ja selbst für den Johannes den Täufer abgelehnt, dass er ein Prophet ist. Ihr seht ihn als Propheten an. Ja, er war mehr als ein Prophet. So hätte Jesus wahrscheinlich auch für sich gesagt. Es wurde manchmal überlegt, die Samariterin hat gesagt, du bist vielleicht der Prophet, der kommen soll. Als Jesus den Jüngling von Nain erweckt hat, hieß es, vielleicht ist das der Prophet, der in die Welt kommen soll. Beim Einzug in Jerusalem haben sie gesagt, das ist der Prophet, der kommen soll. Andere haben gesagt, aus Galiläa steht kein Prophet. Aber sehen Sie, da unten die Erwartung, das ist der Prophet. Jesus sagt, Entschuldigung, schon der Johannes der Täufer war mehr als ein Prophet. Ich bin mehr als ein Prophet. Aber die Züge, die bei Mose angelegt sind, sind bei mir zur Vollkommenheit gekommen, in dem erweckt werden, aber noch mehr, als er erhöht würde, dass bei uns der Glaube geweckt werden kann. Einer der ersten Mohammedaner-Missionare war Graf Felician Zaremba, ein polnisch-russischer Edelmann, der dann im Auftrag der Basler Mission in die Gegend von Tiflis ging. Damals war für einige Jahre gerade Südrussland offen für die Mission. In der Gegend Karabach hat er eine Missionsarbeit begonnen. Ungeheuer mühsam und schreibt dann in seinen Briefen, die Muslime kommen, wollen gern mit uns diskutieren, Muslime wollen gern heiß diskutieren und ich habe zu wenig Herzensliebe, ich bin immer wieder versucht, mit ihnen zu diskutieren, der Herr soll mir die Geistesgabe der Liebe und der Geduld schenken, dass ich ihnen vielmehr Jesus bezeugen kann und nicht diskutieren. Liebe Brüder, das Gespräch mit Muslimen, Nachbarschaft, darf nicht ausbleiben. Wir dürfen nicht sagen, ich setze mich für Weltmission ein und am nächsten Straßenecke ist der türkische Laden und der Döner, nicht? Wir müssen langsam ins Gespräch kommen, auch mit Türken, in großer Liebe. Und so wie der Daniel Tambaraya Nile sagte, vom Erlöser erzählen, was für mich der Erlöser bedeutet. Dass in meinem Leben so viel falsch läuft, gerade wenn ich gebetet habe, gerade wenn wir morgens die Andacht halten wollen im Familienkreis, meine Frau und ich, und vorher hing der Haussegen nicht bloß schief, sondern ist siebenmal gekreist, bevor er schief hängen blieb. Meist Sonntagmorgens besonders, wenn alles eilt oder so, dann bricht noch der Schuhnestel, der Schuhsenkel und der Kaffee kocht über. Und jetzt sollen wir Andacht halten? Ja, gerade dann. Dann brauche ich den Blick auf Jesus, dann muss ich ihn anrufen. Herr, bei mir ist nichts los, aber du bist der Herr mit deinen Gaben. Dass sowas Türken, Muslimen sagen, dass sie plötzlich merken, auch ich brauche doch den Erlöser, Ich brauche den Glauben, der sich nicht festhält an der eigenen Religiosität, am fünfmaligen Gebet, am Glaubensbekenntnis, an der Wallfahrt nach Mekka, sondern an dem, was er für mich getan hat. Danke fürs Zuhören. Jetzt wollen wir mit ihm reden. Herr, wir danken dir, dass du lebst. Wir staunen, dass das auch uns gilt. Für euch hat Gott diesen Jesus erweckt. Lass uns du ganz getrost und stolz und auch im Glauben kühn werden, dass du da bist, dass du uns regierst. Und lass uns ganz neu hellhörig werden dafür, was du an Vergebung bereit hast, an Leitung. Mach auch deine Worte, Herr Jesus, uns lebendig. Lass uns nicht dauernd drüber weglesen, sondern mach sie zu einem lebendigen Anruf an uns, dass wir dem Tag entgegengehen, dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit und da du uns armselige Leute verklären wirst in deine Herrlichkeit. Amen.